ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Das befürchtete Chaos, das blieb diesmal weitestgehend aus. Es gab ja auch genügend Vorwarnungen, aber dem Warnstreik heute könnten durchaus bald weitere folgen. Denn bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, da warnte ein Gewerkschaftler heute, entweder werde der Knoten durchgehauen oder man stehe vor einer Eskalations- und Streikwelle. Verdi, die Gewerkschaft, hatte zusammen mit der Eisenbahngewerkschaft EVG heute mit einem Warnstreik den Zug-, Bus- und Flugzeugverkehr deutschlandweit zum Erliegen gebracht. Und so wie hier in München verharrten S-Bahnen in den Depots. Welche Folgen all das hatte und wie es auf den Straßen aussah, da für viele sicher nur noch das Auto als Alternative anbot, fasst Philipp Wundersee zusammen.
Ich kann verstehen, dass jeder, dass die mehr Geld haben möchten, aber geht gar nicht.
Tatsächlich war es so, dass die Straßen jetzt leer waren. Ich hätte gedacht, dass es voller ist auf den Straßen.
Wir wollen nicht nur den Applaus, wir müssen unterm Strich auch mehr Geld haben.
Bundesweiter Streik, Stillstand beim Verkehr, der Christian Bönninger aus Dortmund ganz schön in Bewegung gebracht hat. Irgendwie musste er ja heute die 150 Mitarbeiter auf den Hof seines Gerüstbaubetriebs bekommen. Die Idee, eigene Busse mieten und die Kollegen einsammeln, von Haustür zu Haustür. Das hat zwar geklappt, aber Geld und Nerven gekostet und Verständnis für den Streik.
Im Endeffekt leiden wir alle drunter, ob es der Mitarbeiter ist, ob wir es als Betrieb sind und im schlimmsten Fall sogar der Bauherr. Ob das der städtische Bauherr ist oder auch der private Bauherr. Weil wenn die Baustellen nicht fertig sind oder wir das zeitlich nicht schaffen, verschiebt sich das somit. Und das ist nur Geld für den Endverbraucher.
Ein ungewöhnliches Bild an der Schleuse in Duisburg-Meiderich. Hier gibt es Stau und zwar auf dem Wasser. Das Schleusenpersonal hat die Arbeit niedergelegt. Zwangspause für die Besatzungen, auch für Melina Browning aus den Niederlanden. Sie hat Diesel geladen und eigentlich immer Zeitdruck. Für sie und ihre Kollegen ist der Streik heute ein Problem. Sie müssen improvisieren und umplanen.
Wenn man nachher noch eine Reise hat, wie man das dann nachher machen muss, ja. Das ist, für uns ist es die Sache von der Reederei, die plant das alles. Aber klar, es gibt sicher Schiffe, die haben da größere Probleme.
Und die Probleme auf den Straßen, das von vielen befürchtete Verkehrschaos, es blieb weitestgehend aus.
Im Moment ist es sehr entspannt. Wir haben ungefähr 25 Kilometer Stau. Normal wäre um diese Uhrzeit ungefähr 180 Kilometer Stau.
Aber wo waren sie denn, die Pendler? Viele Arbeitnehmer haben sich auf den Streik eingestellt, bundesweit, und sind im Homeoffice geblieben oder besonders früh losgefahren. All das mit Verständnis für den Streik?
Streiks muss sein, streite ich nicht ab. Aber früher war es wenigstens so, entweder haben die einen gestreikt oder die anderen. Du kamst noch irgendwie mit den Öffis irgendwo hin und das ist halt jetzt nicht.
Hunderte Flüge annulliert beim gemeinsamen Streik von Verdi mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Den Flugverkehr, wie hier in Düsseldorf, hat der Streik jedenfalls ordentlich ausgebremst. Die Gewerkschaften verteidigen die Maßnahmen und warnen vor weiteren Aktionen.
Es ist einfach Druck auf dem Kessel, weil die Beschäftigten es leid sind, sich jeden Tag mit warmen Worten abspeisen zu lassen, während die Arbeitsbedingungen immer schlechter werden.
Kritik kommt vor allem von der Arbeitgeberseite. Der Streik sei überzogen. Doch viele in der Bevölkerung haben diesen Streiktag größtenteils gelassen genommen.
Ja, doch war es schon ein wenig gespenstisch, wie landesweit die Bahnhöfe heute aussahen, so wie hier in Leipzig. So manch einer fühlte sich sicherlich an unschöne Zeiten aus dem Corona-Lockdown erinnert. Doch Arbeitskampf ist nun mal selten schön. Die einen sehen keinen anderen Weg, weil sie in Zeiten von Inflation und Energiekrise kaum über die Runden kommen. Und die anderen halten so etwas für schlichtweg unbezahlbar. Kommunale Arbeitgeber fürchten, dass sie dann viele Angebote für Bürgerinnen und Bürger streichen müssten. Tim Diekmann und Matthias Staus.
Wer heute früh aufs Rad gestiegen ist, hätte meinen können, auf der sicheren Seite zu sein. Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn aber hatte heute Morgen Pech.
Ja, ich glaube, dass meine hintere Achse sich gerade ein bisschen aufgelöst hat.
Das Hinterrad macht schlapp und den letzten Kilometer ins Rathaus muss er schieben. Über die Straßenbahngleise, die heute leer sind.
Ich glaube, es ist so viel Druck jetzt schon im Kessel in den Verhandlungen, dass ich glaube, dass dieser nochmal Streik, da kann man vielleicht ein Fragezeichen dran setzen, ob man den jetzt gebraucht hätte.
Druck hat auch Martin Horn. Als oberster Dienstherr der Beschäftigten im öffentlichen Dienst müsste er in Freiburg die geforderten Gehaltserhöhungen finanzieren. Womit? Mit Steuergeld. Die Bürger sehen den Warnstreik kritisch.
Nee, also ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute davon genervt sind.
Es ist total übertrieben, was die Gewerkschaften da fordern.
Ortswechsel, Karlsruhe. Straßenbahnfahrerin Beate Johnson wäre heute eigentlich auf der Linie 1 unterwegs. Stattdessen streikt auch sie für 10,5% mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro monatlich.
Es ist eine harte Zeit, die wir momentan alle haben, egal wer. Und wir vom öffentlichen Dienst und auch vom Verkehr, wir brauchen einfach unseren Ausgleich. Und dafür kämpfe ich heute.
Am Freitag saß sie noch im Führerstand. Wegen der Inflation kann sich die alleinerziehende Mutter immer weniger leisten.
Ich wünsche mir für mich und auch für meine Kollegen, dass wir dementsprechend auch im privaten Bereich einfach auch uns mal wieder was gönnen können. Dass das Konto einfach mal wieder grinst.
Im Rathaus in Freiburg sucht Oberbürgermeister Horn nach finanziellem Spielraum. Faire Löhne für Beschäftigte im Nahverkehr, der Kita oder auch in der Abfallwirtschaft seien ihm wichtig. Der Haushalt für 2023 und 2024 aber bereits angespannt.
Ja, die Aufgaben für uns in den Rathäusern werden größer und größer. Das heißt, wir brauchen natürlich neues Personal für diese neuen Aufgaben. Und jetzt schon reden wir über einen Ansatz von 300 Millionen Euro nur für unser Personal. Und das heißt, dass ein Prozentpunkt Tarifunterschied macht rund 5 bis 6 Millionen Euro in diesem Doppelhaushalt aus.
Straßenbahnfahrerin Beate Johnson und ihre Kollegen in Karlsruhe halten den massiven Streik für gerechtfertigt.
Ich meine, wir müssen ja auch mal Zeichen setzen. Ich meine, klar versteht man auch die Bevölkerung. Es ist ja nicht, dass wir die nicht verstehen, aber wir müssen kämpfen für das, was wir erreichen wollen. Und das können wir nur dann, sorry, da, wo es halt auch wehtut.
Bis zur Schmerzgrenze will auch Oberbürgermeister Horn in Freiburg gehen. Ein Lohnplus von 10% für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst hat er bereits in den Haushalt schreiben lassen. 13 Millionen Euro kostet das. Und dafür müssen nun notwendige Schul- und Straßensanierungen nach hinten geschoben werden.
Zum großen Warnstreik der Gewerkschaften. Heute hat Daniel Prokraker vom Bayerischen Rundfunk diese Meinung.
Bürger in Geiselhaft? An der Grenze zur Erpressung? Nein. Warnstreik. Nicht mehr, nicht weniger. Vielleicht atmen wir alle mal durch am Ende dieses Tages und stellen fest, dass wir von französischen Verhältnissen wirklich weit entfernt sind. Der Warnstreik heute mag für viele ärgerlich gewesen sein, sogar sehr ärgerlich, wenn vielleicht der Flug in den Urlaub ausgefallen ist. Aber ein Warnstreik, den keiner merkt, wäre sinnlos. Dass viele die Folgen spüren, heißt doch vor allem eins: Die Arbeit, die da normalerweise gemacht wird, ist wichtig und etwas wert. Es geht bei diesem Streik nicht um topversorgte Spitzenverdiener, sondern in erster Linie um Menschen, die täglich spüren, dass vieles teurer geworden ist. Fast 7% Inflation im zurückliegenden Jahr und laut Prognosen 6% in diesem. Da sind hohe Tarifforderungen absolut legitim. Und keine Kita-Erzieherin und kein Eisenbahner sollte sich einreden lassen, damit die Inflation weiter anzuheizen. Die Theorie der Lohnpreisspirale ist erstens umstritten und ist zweitens bei Spitzenverdienern und deren Gehaltserhöhungen auch nie ein Thema. Über 10% mehr Geld und noch etwas mehr für die unteren Gehaltsgruppen, das sind anspruchsvolle Forderungen. Aber mit Blick auf die Inflation keine unverschämten. Letztlich sind sie Ausdruck der verbesserten Verhandlungsposition vieler Gewerkschaften. Fachkräftemangel und ein robuster Arbeitsmarkt, warum sollten sie in dieser Lage bescheiden verhandeln? Für Arbeitgeber mag das unbequem sein und für Kunden und Verbraucher hin und wieder auch. Aber Gewerkschaften haben in erster Linie die Aufgabe, die Interessen der Arbeitnehmer zu vertreten. Hart und nachdrücklich. Sonst bräuchte man sie nicht.
Die Meinung von Daniel Prokraker. Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst waren heute aber nicht die einzigen, die zu keinem Ergebnis kamen. Eine andere Runde scheint sich derart verhakt zu haben, dass sie selbst nach fast 20 Stunden Besprechung immer noch nicht durch war. Nach fast 20 Stunden am Stück, wohlgemerkt. Angefangen hatte der Ampel-Koalitionsgipfel im Kanzleramt gestern Abend um 18.30 Uhr. Und wurde am Nachmittag nur deshalb unterbrochen, weil Kanzler Olaf Scholz und ein Großteil seines Kabinetts zu Regierungskonsultationen in den Niederlanden verabredet waren. Fortsetzung nun also morgen. Geplant war das sicherlich nicht. Wie es zu dieser unvollendeten Sitzung wurde, Vera Wolfskämpf.
Es war eine lange Nacht, viel länger als geplant. Offenbar gab es viel zu bereden zwischen den Koalitionspartnern nach den öffentlichen Auseinandersetzungen in den letzten Wochen. Und am Morgen waren sie immer noch nicht fertig.
Aus der sich selbst so nennenden Fortschrittskoalition ist eine Enttäuschungskoalition geworden. Es war mal so, dass gesagt worden ist, auf gar keinen Fall Nachtverhandlungen. Jetzt verhandeln sie die ganze Nacht und es gibt kein Ergebnis.
Kein Ergebnis bei den strittigen Themen, zum Beispiel Verkehr und Klimaschutz. Die Grünen wollen einen schnelleren Ausbau des Schienennetzes, die FDP auch der Straßen und Autobahnen. Auch über die Zukunft der Öl- und Gasheizungen wird gestritten. Vor allem über einen Gesetzentwurf aus dem grünen Wirtschaftsministerium, der frühzeitig öffentlich wurde. Am Mittag machte der Regierungssprecher schließlich Hoffnung auf ein baldiges Ende.
Man tagt weiterhin, aber das Ende der Verhandlungen sei absehbar und es gebe auch ein gutes Ergebnis. Aber das dauert ebenso lange, wie es dauert.
Und es dauerte. Finanzminister Lindner kündigt via Twitter Ideenreichtum an. Doch am frühen Nachmittag immer noch keine Einigung. Stattdessen eine Unterbrechung des Koalitionsausschusses. Die Regierungsmitglieder reisen zu lange anberaumten Gesprächen mit der niederländischen Regierung. In Rotterdam angekommen, gibt sich Bundeskanzler Scholz zuversichtlich.
Die Gespräche, die wir bisher geführt haben, sehr vertraulich, sehr freundlich miteinander, sind eine gute Grundlage, um sie dann morgen fest fortzusetzen.
Morgen also Tag 3 des Koalitionsausschusses. Die Opposition kritisiert, dass es nicht vorangeht.
Wir brauchen Ergebnisse. Gerade Olaf Scholz darf nicht länger zuschauen, wie FDP und Grüne sich streiten. Gerade beim Klimaschutz.
Also ich würde mir wünschen, dass die deutsche Bundesregierung deutlich professioneller miteinander umgeht.
Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem niederländischen Ministerpräsidenten soll der Bundeskanzler dann doch noch inhaltliche Fragen zum Koalitionsausschuss beantworten.
Die gemeinsame Überzeugung der Regierung ist, dass die gesetzlichen Regeln, die wir über die letzten Jahrzehnte so allmählich zusammengeschraubt haben, nicht zu der Geschwindigkeit passen, die wir heute benötigen. Und deshalb müssen wir das ändern, damit wir Tempo machen.
Im Kanzleramt soll es morgen früh weitergehen. Ihre anderen Termine haben die Beteiligten vorsorglich schon mal abgesagt.
Matthias Theis in Berlin. Der Kanzler spricht von sehr vertraulichen, sehr freundlichen Gesprächen, die eine gute Grundlage für die morgige Fortsetzung seien. Wie kann man das ins Deutsche übersetzen?
Also das ist wirklich typisch Olaf Scholz, der versucht, sogar für diese Lage noch positive Worte zu finden. Interessanter aber ist das, was er nicht gesagt hat. Und das ist die Tatsache, dass man sich in 20 Stunden nicht geeinigt hat, obwohl der öffentliche Druck für eine Einigung doch groß geworden war, nachdem man sich in den letzten Tagen und Wochen ja öffentlich gestritten hatte. Aber am Ende rief dann Rotterdam. Von dort wird man übrigens in diesen Minuten gemeinsam die Rückreise antreten. Ob die Situation dem Kanzler dann, der in der vergangenen Nacht ja schon nicht geschlafen hat, eine weitere schlaflose Nacht bereiten wird, das wissen wir nicht. Was wir aber wissen ist, die Situation ist so ernst, dass sein Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt nicht wie geplant mitreisen konnte. Er musste in Berlin bleiben, um hinter den Kulissen weiter zu verhandeln und einen Kompromiss zu versuchen, der dann morgen, so ist es zumindest der Plan des Kanzlers, dann endlich gelingen soll.
Ja, so zumindest der Plan. Aber wie kann man das verstehen, dass wirklich keiner Details über die Verhandlungen da hat fallen lassen? Sind die Probleme so unüberwindbar oder sind es einfach zu viele?
Nein, die Lage ist jetzt extrem ernst. Gelingt morgen keine Einigung, dann befindet sich diese Koalition in einer veritablen Koalitionskrise. Und in einer solchen Situation will eben keiner zusätzliches Öl ins Feuer gießen. Der Kanzler muss jetzt das Kunststück vollbringen, alle Koalitionspartner zu Zugeständnissen zu bewegen und gleichzeitig dafür sorgen, dass eben auch alle Partner morgen einen Erfolg vorzeigen können. Das ist keine einfache Situation, gerade auch vor dem Hintergrund, dass das Misstrauen in der Ampel mittlerweile wirklich groß ist. Das haben wir zum Beispiel in der letzten Woche gesehen, als es um das Thema E-Fuels ging.
Aber nehmen wir doch mal einen dieser Knackpunkte, die Beschleunigung von Planungsverfahren. Warum ist es immer noch so schwer, da eine Einigung zu finden?
Na, weil es eben für FDP und Grüne, die sich da seit Monaten verhakt haben, ohne Einigung eben um Kernthemen geht. Die FDP, das wissen wir, hat jetzt sich bereit erklärt, möglicherweise nur bestimmte Verkehrsprojekte beschleunigt zu planen, wollte ursprünglich alle Verkehrsprojekte. Und die Grünen wollen dafür aber Zugeständnisse haben, sich eben zu bewegen, denn sie wollten ja ursprünglich gar keine Verkehrsprojekte beschleunigt planen. Die würden dann Zugeständnisse brauchen, etwa für mehr Klimaschutz beim Verkehr. Und bis jetzt scheint sich da noch nichts zu bewegen.
Wir schauen gespannt auf morgen, ob sich da dann was bewegt. Matthias, vielen Dank für die Informationen. Soweit.
Gerne.
Offenbar hat ihn der enorme Druck auf der Straße dann doch beeindruckt. Und zwar so sehr, dass er sogar von der Gefahr eines Bürgerkriegs sprach. Und um einen solchen abzuwenden, hat Israels Ministerpräsident Netanyahu seine höchst umstrittene Justizreform nun doch fürs Erste verschoben. Eine Auszeit, um einen Dialog zu ermöglichen. Seit Wochen hatte es massive Proteste gegeben, weil die Reform unter anderem vorsieht, dass sich das Parlament über höchste Gerichtsurteile hinwegsetzen kann. Für die Demonstranten das Ende der Gewaltenteilung, das Ende der Demokratie in ihrem Land. Nachdem sich die Proteste gestern und heute weiter zugespitzt hatten, wobei auch die Befürworter der Justizreform auf der Straße demonstrierten, wandte Netanyahu sich mit einer Fernsehansprache an die Bürger. Sophie von der Tann über ein aufgewühltes Land.
Tel Aviv am frühen Abend. Seit Monaten kommt Erez Sarel zu den Demonstrationen. Er ist Reserveoffizier der israelischen Luftwaffe. Jetzt will er den Dienst verweigern, wenn Netanyahu die Justizreform nicht stoppt. Er hofft auf ein klares Statement heute. Wir glauben, dass wenn wir diesen radikalen Politikern folgen, sie sowohl uns als auch unser Land in sehr gefährliche Situationen bringen könnten. Wir glauben, dass wir das Land gefährden, wenn wir unseren Reservedienst weiterführen. Tausende israelische Reservisten wollen wie Erez nicht mehr dienen. Der Grund? Sie wollen nicht mehr für eine Regierung kämpfen, die ihre Werte ihrer Ansicht nach nicht vertritt. Die Justizreform spaltet auch das Militär. Deshalb hatte der Verteidigungsminister am Wochenende gefordert, sie zu stoppen und wurde von Netanyahu gestern gefeuert. Die Reaktionen der vergangenen Nacht sah so aus. Zehntausende Demonstranten allein in Tel Aviv. Unter ihnen auch viele Reservisten. Alle hier haben in der Armee gedient und wir werden die Demokratie schützen. Wir sind hier für die Demokratie. Netanyahu ist nicht für die Demokratie. Heute den ganzen Tag über erneut Proteste. Mehr als 100.000 Demonstranten am Morgen vor dem israelischen Parlament. Ihre Sorge, die Regierung wolle die Justiz kontrollieren durch das Besetzen von Richterposten oder indem sie Entscheidungen des obersten Gerichtshofes aushebelt. Der Staatspräsident verlangt heute erneut einen sofortigen Stopp. Und auch in den eigenen Reihen wächst die Kritik an Netanyahu. Gleichzeitig drohen einige seiner Minister mit Rücktritt, falls er die Reform stoppe. Seit Stunden wartet Erez auf die immer wieder verschobene Rede von Netanyahu. Er ist auf dem Rückweg, als der Premierminister um kurz nach 20 Uhr Ortszeit vor die Kameras tritt. Verweigerung ist ein schweres Verbrechen. Der Staat Israel kann nicht existieren ohne das Militär. Und das Militär kann nicht überleben, wenn Reservisten ihren Dienst verweigern. Um eine Spaltung in der Gesellschaft zu verhindern, habe ich entschieden, die Justizreform bis zur nächsten Knesset-Periode in einem Monat zu pausieren. Erez überzeugt das nicht. Auf einmal will er Geschlossenheit, nachdem er selbst diese ganze Krise überhaupt erst geschaffen hat. Er ist ein totaler Lügner. Er will weiter demonstrieren, bis die Justizreform ganz vom Tisch ist.
Christian Limpert in Tel Aviv. Hat sich die aufgeladene Stimmung im Land denn nach der Ansprache von Regierungschef Netanyahu wieder entspannt? Wie ist die Lage jetzt am Abend?
Das lässt sich jetzt abschließend noch nicht beurteilen. Wir sehen zumindest, dass deutlich weniger Menschen auf den Straßen sind, als wir das gestern und die Tage zuvor hier beobachtet haben. Allerdings hören wir auch von Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten heute Abend, sowohl in Tel Aviv als auch in Jerusalem mit der Polizei. Also da kommt es noch zu vereinzelten Straßenauseinandersetzungen. Die große Konfrontation allerdings zwischen Befürwortern und Gegnern der Reform, die ist ausgeblieben. Und mit Blick auf morgen ist ein Generalstreik erstmal abgesagt. Das heißt, wir blicken morgen seit 4 Tagen erstmals wieder auf einen möglichst normalen Arbeitstag.
Denn die Justizreform, die ist nun erstmal verschoben. Aber damit ist der Konflikt doch auch nur verschoben.
Genau, der Konflikt ist verschoben und damit auch das Problem Netanjahus. Er hat auf der einen Seite seine Hardliner in seiner Regierung, seinen Justizminister, der die Reform genauso durchziehen möchte, wie sie konzipiert wurde, seine in Teilen rechtsextremen Koalitionspartnern, denen er heute ja bereits Zugeständnisse machen musste, um eben diesen Aufschub sozusagen hinzubekommen. Auf der anderen Seite hat er die Oppositionsparteien, einen großen Teil der Gesellschaft, Teile der Reservisten, die sagen, wir werden so lange weiter demonstrieren, bis eine neue Reform oder diese Reform zumindest vom Tisch ist. Und über all dem ist auch der Moment aufgeschoben, in dem Teile der Reform von einem obersten Gericht zurückgewiesen werden. Also der Moment, in dem eine Regierung dann das Gericht in Frage stellt und in dem unklar ist, auf wen sicherheitsrelevante Institutionen wie zum Beispiel Militär, Geheimdienste oder Polizei in Israel hören. Und diese Verfassungskrise ist mit dem Tag heute aufgeschoben, denn Netanjahu hat keinerlei Anzeichen dafür gegeben, dass er die Reform in irgendeiner Form überarbeiten möchte.
Christian, vielen Dank für die aktuellen Schilderungen nach Tel Aviv. Und wir bleiben in der Region und schauen auf Israels Nachbarland, Syrien, wo es auch 7 Wochen nach dem verheerenden Erdbeben vielerorts immer noch so aussieht, als wäre die Katastrophe gerade erst passiert. Während in der Türkei der Wiederaufbau begonnen hat, fühlen sich die Menschen im Norden Syriens alleingelassen. Sie hausen in Zelten oder völlig schutzlos auf der Straße, haben oft kaum das Nötigste zum Essen. Und als wäre das alles nicht genug, müssen viele nun Angst davor haben, sich mit gefährlichen Krankheiten anzustecken. Ramin Sina berichtet.
Sonnenstrahlen wärmen die Familie Taleb in ihrer Unterkunft. Sie leben bescheiden. Zum Frühstück gibt es ein paar Oliven, etwas Fladenbrot und Schwarztee. Mehr können sie sich nicht leisten, aber zumindest müssten sie nicht hungern, so der Vater Razi Taleb. Einst hatten sie Angst vor Bomben, dann vor Nachbeben, nun vor Krankheiten. Ich habe Angst vor der Cholera und anderen Infektionen. Wenn wir hier im Lager nach Medikamenten fragen, dann sagen sie uns immer, dass sie keine haben. Sie leben im Watan Camp nördlich von Idlib, sind wie 15.000 Menschen vor Jahren vor dem Krieg hierher geflohen. Nach den Erdbeben sind weitere Obdachlose in die überfüllte Notunterkunft gekommen. Eine große Gefahr? Das Wasser. Durch die Beben wurden Leitungen, Wasserwerke und Klärwerke im Land beschädigt. Wo noch Wasser fließt, ist es oft verschmutzt. 50.000 Cholera-Fälle in der Region, vermuten Ärzte. Immerhin sind Impfdosen der WHO angekommen. Freiwillige Helfer verteilen sie im Camp. Die Impfkampagne reicht nicht für die ganze Region. Wir haben jetzt erst einmal die am stärksten bedrohten Gebiete ausgesucht. Hilfsorganisationen sind stark bemüht, Abwasser und Grundwasser in den Lagern zu trennen, aber das ist kaum zu schaffen. Internationale Unterstützung kommt mittlerweile täglich über die Türkei in den Nordwesten. Doch die ausländische Hilfe reicht nicht für alle. In der Region sind die militärischen Fronten weiterhin verhärtet. Es herrschen türkeinahe Milizen und islamistische Gruppierungen. Syriens Präsident Assad hat keine Kontrolle. Hilfe aus Damaskus gibt es nicht. Nichts kommt aus dem Inland rein in den Nordwesten, weil die Islamisten sich weigern, Hilfe anzunehmen. Sie befürchten, Assad könnte daraus einen Vorteil ziehen und versuchen, die Hilfsgüter in Zukunft als Waffe einzusetzen. Machtspielchen, sagt Razi Taleb. Er fühlt sich einmal mehr im Regen stehen gelassen. Niemand kümmert sich um uns. Niemand kommt zu uns. Kein Politiker, niemand aus dem Ausland. Die humanitäre Krise im Nordwesten Syriens nimmt auch Wochen nach den Erdbeben kein Ende.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages. Susanna, mit dir.
Ja, und die beginnen mit der schwer angeschlagenen Warenhauskette Galeria Kaufhof Karstadt. Ein Teil der etwa 16.000 Beschäftigten von Deutschlands letztem großen Warenhauskonzern kann aufatmen. Die Gläubigerversammlung stimmte dem Sanierungsplan für den hochverschuldeten Konzern zu. Demnach werden 47 der 129 Häuser geschlossen. Etwa 4000 Beschäftigte verlieren ihren Job. Die restlichen Filialen sollen verkleinert werden. Die Ukraine hat 18 deutsche Kampfpanzer des Typs Leopard 2A6 erhalten. Bundeskanzler Scholz bestätigte heute bei seinem Staatsbesuch in den Niederlanden entsprechende Berichte des Magazins Spiegel. Neben Deutschland haben auch Polen und Portugal Leopard 2-Panzer bereitgestellt. Zuvor waren ukrainische Soldaten in Deutschland an den Panzern ausgebildet worden. Hamze Yousaf ist neuer schottischer Regierungschef. Der 37-Jährige setzte sich bei der parteiinternen Wahl zum Vorsitzenden der schottischen Nationalpartei gegen zwei Kandidatinnen durch. Der Sohn pakistanischer Eltern war zuvor Gesundheitsminister unter seiner Amtsvorgängerin Sturgeon. Sie hatte das Amt im Februar nach 8 Jahren überraschend abgegeben. Wie Sturgeon strebt auch Yousaf die Unabhängigkeit Schottlands vom Vereinigten Königreich an. Trotz Bankenkrise und anderer Unsicherheiten bleibt die Stimmung in der deutschen Wirtschaft gut. Das IFO-Geschäftsklima hat sich im März zum 5. Mal in Folge aufgehellt. Mehr dazu jetzt von Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse.
Der wachsende Optimismus zieht sich durch alle Branchen, aber nicht alle Branchen sind gleichermaßen optimistisch. Am stärksten stieg der IFO-Index in der Industrie und bei den Dienstleistern. In diesen Bereichen schätzt man sowohl die aktuelle Lage als auch die Aussichten auf zukünftige Geschäfte rosig ein. Ganz anders im Einzelhandel und auf dem Bau. Hier hat sich das Geschäftsklima zwar aufgehellt, grundsätzlich bleiben die Unternehmenslenker eher skeptisch. Und das aus gutem Grund. Stark steigende Preise drücken auf die Kauflaune der Menschen. Sparen ist angesagt und auf dem Bau herrscht Flaute. Bauanträge und Baugenehmigungen sind eingebrochen, denn die Materialpreise sind hoch und die Zinsen sind gestiegen. Die EZB warnt, weiter steigende Zinsen könnten früher oder später auch generell das Geschäftsklima belasten.
Im Osten Spaniens haben Einsatzkräfte die Ausbreitung des Großwaldbrandes vorläufig gestoppt. Laut Behörden ist der Brand aber noch nicht unter Kontrolle. Seit Ausbruch der Feuer am Donnerstag haben die Flammen bislang rund 4000 Hektar zerstört. Bei seinem Besuch des betroffenen Gebietes sagte Spaniens Premierminister Sanchez, Waldbrände auch während der kalten Monate seien die Folge des Klimawandels.
Wenn es hierzulande brennt oder die Feuerwehr zu anderen Einsätzen ausrückt, dann sind in den allermeisten Fällen Freiwillige unterwegs. Rund 95% aller Feuerwehrleute in Deutschland arbeiten ehrenamtlich. Das heißt, sie bekommen keinen einzigen Cent dafür, dass sie Leben retten oder eben Brände löschen. Rund 1 Million Männer und Frauen sind es im ganzen Land noch. Denn es ist auch in den Dörfern längst nicht mehr selbstverständlich, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes zu werden. Dominik Semrau war für uns mittendrin im niedersächsischen Woltersdorf im Kreis Lüchow-Dannenberg, wo sie es geschafft haben, dass die Wehren wieder Zulauf bekommen.
Schon auf der Fahrt zum Einsatzort zählt jede Sekunde. Carina Veit-Doden ist heute im sogenannten Angriffstrupp. Heißt, unter Atemschutz geht sie vorweg in das Gebäude. Auch wenn der Rauch für die heutige Übung im Schweinestall nur aus der Nebelmaschine kommt.
Hier ist die Feuerwehr Woltersdorf. Ist hier jemand?
Einsätze wie dieser sind für die Mutter von 2 Töchtern Routine.
Ich hab sie. Hier, ich hab die verletzte Person.
Seit 32 Jahren ist sie bei der Feuerwehr als Freiwillige. Ihren Lebensunterhalt verdient sie als Tagesmutter für das Jugendamt. Aber ohne Feuerwehr geht es für sie nicht. Geht
das? Das ist auf jeden Fall mit zum Lebensinhalt geworden, weil ich das schon seit klein auf mache. Und Feuerwehr gehört einfach für mich mit dazu. Retten, bergen, löschen, schützen. Wir machen halt alles und ja, wir haben eine gute Kameradschaft. Wir halten zusammen und geht in Fleisch und Blut über.
Aber immer weniger Menschen teilen die Leidenschaft der 55-Jährigen. Wie viele Feuerwehren in Deutschland hatte auch die in Lüchow-Dannenberg damit zu kämpfen, dass zu wenig junge Leute nachgekommen sind.
Das Durchschnittsalter erhöht sich nach und nach. Wir haben festgestellt, dass wir so auf 10 Jahre vermutlich 1000, also ein Drittel unserer Einsatzkräfte, verlieren werden. Nicht unbedingt Grund zur Panik, aber wir haben gemerkt, wir müssen irgendwas tun, damit wir eben nicht in diese Paniksituation kommen.
Deshalb wollten sie die Feuerwehr präsenter machen. Dafür haben sie in Lüchow-Dannenberg 2020 eine Imagekampagne ins Leben gerufen. Dazu gehört beispielsweise eine Feuerwehrzeitung, die zweimal im Jahr in jedem Briefkasten des Landkreises landet. Für die Präsenz im Internet haben sie einen Imagefilm gedreht. Das Motto: 112% Ehrenamt. Die Kampagne sollte bewusst anders werden als die von anderen Feuerwehren.
Es war in erster Linie so eine Jammertour. Wir haben keine Leute. Stell dir vor, es brennt. Da musst du allein löschen, weil die Feuerwehr hat keine Leute. Das wollte ich alles nicht. Ich habe gesagt, wir müssen transportieren, dass Feuerwehr geil ist, Feuerwehr Spaß macht und dass wir alle einen Mehrwert haben.
Die Arbeit hat sich gelohnt. Zum ersten Mal seit mehr als 10 Jahren liegt die Zahl der aktiven Mitglieder im Landkreis jetzt wieder bei über 3000. 5% Zuwachs waren es alleine im vergangenen Jahr. Viel mehr als im bundesweiten Durchschnitt. Carina Veit-Doden kümmert sich nach der Übung jetzt noch um den Nachwuchs. In den sogenannten Florian-Gruppen, benannt nach dem Schutzpatron der Feuerwehrleute, lernen schon die 6- bis 12-Jährigen, worauf es ankommt.
So, kann mir jemand erzählen, was man hier mitmacht? Oder was das ist?
Damit pumpt man Wasser und damit kann man dann einen Brand löschen.
Genau, wir wollen ja das Brandhaus löschen. Ne? Dann nehmen wir von dem Hydranten heute Wasser.
Mittlerweile finden immer mehr Frauen und Mädchen den Weg zur Feuerwehr. Das bringt Vorteile mit sich, auch im Einsatz. Beispielsweise, wenn sie als Atemschutzgeräteträger arbeiten müssen. Fachleute nennen das AGT.
Die Frau ist wendiger und nicht so schmerzempfindlich. Und zum Beispiel beim AGT passt sie eher durch kleine Lücken, durch kleine Öffnungen, wenn man in ein brennendes Haus muss. Wo ein Mann dann doch mal sein Atemschutzgeräteflasche ablegen muss.
In Lüchow-Dannenberg liegt die Frauenquote bei 18% und damit fast doppelt so hoch wie im Rest des Landes. Auch hier ein Faktor, die Imagekampagne. 4 von 6 Gesichtern sind Frauen.
Auf die Frau kann man gar nicht mehr verzichten bei der Feuerwehr. Also früher war es halt, da wurde das halt ein bisschen lieber 4 Männer mitnehmen anstatt eine Frau. Heute ist es so, lieber gleichberechtigt, 3 Frauen, 3 Männer. So passt das denn schon.
Im dünn besiedelten Lüchow-Dannenberg sind es außerdem oft die Männer, die für die Arbeit den Tag über den Landkreis verlassen. Wenn es dann brennt, sind die Frauen vor Ort, um die Feuer zu löschen.
Und bevor ich jetzt irgendwelche Löschwasserüberleitungen aus heiterem Himmel wage, lieber ganz einfach gefragt auf die Frau, die jetzt wartet. Claudia, wie nass oder trocken sind denn die weiteren Aussichten?
Oh, Ingo, erstmal ist es noch ziemlich nass, aber wir kommen jetzt unter Zwischenhocheinfluss und dann wird es doch etwas trockener. Morgen auch noch ziemlich kalt, dann wird es wieder etwas wärmer. Also ein Auf und Ab wie auch in den vergangenen Tagen. So eine schöne Schauer- und Gewitterwolke konnte man heute bei Halberstadt sehen. Ein Cumulonimbus. Das drohte, oder da sah man, da kommen jetzt gleich zum Teil kräftige Regengüsse, vielleicht auch mit Blitz und Donner. Andererseits gab es heute auch einfach nur blauen Himmel, so wie beispielsweise in Frankfurt. Da war es nur blau, dann kamen die Schauer auch im Laufe des Tages, aber zwischendrin war halt doch recht viel blauer Himmel zu genießen. Jetzt sieht man auch auf dem Radar noch sehr schön, was da heute runtergekommen ist. So ein Radar sieht man selten. Das Blaue ist Regen, das Pinke hier, das ist Schnee. Das waren heute Gewitter, Schauer und Gewitterstaffeln, die quasi über uns hinweggezogen sind. Jetzt im Augenblick schneit es zum Beispiel noch in Mecklenburg-Vorpommern. Da sind auch noch ein paar Gewitter dabei. Das Ganze zieht jetzt weiter nach Süden und Südosten, liegt sich an den Alpenrand. Da kann es dann auch noch mal etwas länger anhaltend und kräftiger schneien. Ähnliches gilt eben auch fürs Erzgebirge. Danach Temperaturanstieg auf 16, 17 Grad Richtung Mittwoch, Donnerstag. Ab Freitag wieder Temperaturrückgang. Und das, was danach ist, das zählt noch nicht. Das können wir noch nicht genau sagen. Auf jeden Fall erstmal so ein paar Tage mit frühlingshaften Temperaturen. In der Nacht, habe ich schon gesagt, werden sich jetzt Schneeschauer noch an die Gebirge, an die Mittelgebirge legen. Also Erzgebirge, Fichtelgebirge kann es kräftiger schneien am Alpenrand. Dementsprechend kann es glatt werden. Dann ziehen diese Schnee- und Schneeregenschauer ab. Morgen erstmal Wetterberuhigung. Von West nach Ost zieht aber ein kompaktes Wolkenband durch. Es wird kalt sein in der Nacht. Die Temperaturen sinken auf plus 1 bis minus 5 Grad. In höheren Muldenlagen ist es noch kälter. Morgen Nachmittag gerade mal so 5 bis maximal 12 Grad. Aber Mittwoch schon wieder Temperaturen im Westen von 17, 19 Grad. Dann ist es vor allem im Süden und Norden nass. Und Donnerstag dann überall wieder Schauer, Gewitter, aber Temperaturen verbreitet so 13 bis 19 Grad.
Aber von allem wieder was dabei. Vielen Dank für diese Aussichten, Claudia. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten machen wir jetzt weiter mit einer Weltspiegel-Dokumentation.
Über Hass von Impfgegnern, der eine Ärztin in Österreich in den Selbstmord trieb.
Unbedingt dranbleiben und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.